Sommerbibelschule 2026. Es geht weiter im ersten Korintherbrief. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt. Nachfolge praktisch. Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich darf euch 2 Wochen lang die Predigten der Sommerbibelschule 2026 präsentieren.
Dienstagabend, Predigt 1. Korinther 9. Ich habe euch einen Einstieg mitgebracht, der euch hoffentlich nicht abschalten lässt, wenn meine Einstiegsfrage ist: Wer von euch mag Mathe? Das ist statistisch eine Besonderheit, dass sich so viele melden. Cool. Ich mag auch Mathe. Ich habe mich mitgemeldet. Ich darf immer mal wieder Leute mit Mathematik-Nachhilfe bis zum Abitur begleiten. Das macht mir echt viel Spaß. Ist auch schon manchmal erfolgreich gewesen. Aber das war nicht immer so. In der 11. Klasse, Gymnasium, bekommt Mathe so einen Knick. Bis dahin ist alles, weiß ich nicht, für mich immer okay gewesen. Und auf einmal kam irgendwie eine ganz andere Mathematik. Ja, wer das durchgemacht hat, weiß, Analysis, Ableiten von Funktionen. Okay, Gesichter schlafen ein bisschen ein. Ich habe das gehasst. Ich habe das null gecheckt, was die Lehrerin mir da erklären wollte, wie man das macht. Die hat das da toll an die Tafel gemalt. Ich habe das abgemalt und direkt wieder vergessen. Und ich war so richtig schlecht darin. 4 Punkte schlecht, das ist gerade noch eine 4-. Würde man als Unterkurs bezeichnen, wer ja, in dem Modus drin ist. Weil ich es einfach nicht gecheckt habe. Und ich wollte trotzdem ja irgendwie das Abi schaffen und eigentlich war ich vorher in Mathe auch nicht ganz so übel gewesen und deswegen habe ich Nachhilfe genommen. Und die Nachhilfe fand in der Schule statt und der Pädagoge, der das da gemacht hat, hat einen ganz interessanten Ansatz gehabt. Jeder, der Nachhilfe wollte, hat einen eigenen Raum bekommen, einen Zettel an Aufgaben und dann hat man die 2 Stunden runtergearbeitet. Ableiten, 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 die ganze Zeit. Die ganze Zeit stumpf das Gleiche machen. Es war pädagogisch jetzt nicht unbedingt so wertvoll, aber nach ein paar Wochen ist bei mir der Groschen gefallen und ich hatte so ein Gefühl dafür, wie das funktioniert. Ja, also einfach durch dieses praktische Üben, ein Beispiel nach dem anderen, ist irgendwie der Knoten in meinem Kopf geplatzt. Und keine Angst, wir wollen heute nicht alle Traumata aus der Schule wieder hochholen oder das Gleiche machen, nämlich jetzt 1 Stunde eine Wahrheit oder irgendwas wiederholen, bis bei euch der Knoten platzt. Aber vielleicht ging es euch das so ähnlich wie mir in der Schule heute früh mit dem Kapitel 8. Weiß nicht, wie eure Gruppenaustauschzeit so drauf war. Paulus beschreibt dort Götzenopferfleisch und ja, dem Schwachen da irgendwie nicht hinten runterfallen lassen, sondern Rücksicht nehmen und so weiter. Und das war erstmal auch viel Theorie. Und in meiner Austauschgruppe war es auch erstmal so, was meint der jetzt damit? Und wir ein bisschen drüber geredet, dann wurde es schon ein bisschen klarer, aber manche Fragezeichen sind doch noch da. Und ich konnte meine Gruppe dann drauf vertrösten, habe gesagt, im Kapitel 9 wird alles besser. Ich hoffe, dass ich das Versprechen einlösen kann. Und vielleicht ging es euch genauso und ihr sitzt auch, wo, so wie die Korinther jetzt nach dem Vorlesen des Kapitels 8, da mit so einem Fragezeichen im Gesicht. So wie ich damals im Matheunterricht. Und ich habe manchmal so den Eindruck, den Paulus nimmt zum Anfang des oder Ende des Kapitels 8 so, guckt die Korinther an, denkt so, ja, nee, haben es noch nicht begriffen. Ich mache noch mal ein Beispiel. Er wischt so in Gedanken die Tafel ab, setzt sich hin und fängt an zu erzählen. Ein Beispiel, wie das praktisch wird. Ein Beispiel von sich, schon mal sehr gut. Und auch ein Beispiel, wo die Korinther mit drin vorkommen, ihre Lebenssituation. Also pädagogisch sehr, sehr wertvoll. Oder wie man in Berlin, Spandau sagt, Alpha Sigma. Wer dabei war, weiß, was gemeint ist. Gehen wir also mal rein. Wir starten mit den Versen 1 bis 2. Wir werden den Text einfach komplett durchgehen. Dort sagt Paulus, bin ich nicht frei? Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch für euch. Denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr im Herrn. Paulus beginnt mit einer Frage. Wer ist frei, wenn nicht ich? Und er fängt an aufzuzählen, welche herausragende Stellung er bei den Korinthern haben, Klammern, müsste. Erstens, Paulus sagt, ich bin Apostel. Das war schon mal eine sehr begrenzte Anzahl, eine sehr herausgehobene, elitärer Zirkel, könnte man sagen. Zweitens, ich habe Jesus gesehen. Ja, oder so die Rückfrage, liebe Korinther, habt ihr Jesus gesehen? Nee, haben sie nicht. Und drittens, er hat die Gemeinde in Korinth sogar gegründet. Also das, was ihr gerade um euch drumherum erlebt, liebe Korinther, das habt ihr irgendwo mir zu verdanken, dass ich irgendwann mal nach Korinth gekommen bin und da gepredigt habe. Und Paulus macht dir am Anfang sehr schnell einen Punkt klar, der wichtig ist für seine Ausführung. Er ist nicht nur irgendjemand. Das ist nicht irgendein Dahergelaufener, der jetzt irgendwas erzählt, sondern das ist jemand, der sich eine Menge auf seine Stellung einbilden könnte. Er könnte jede Menge Privilegien einfordern, Rechte einfordern. Liebe Korinther, ich bin der krasse Babbo. Wenn ich zu euch komme, rollt man den roten Teppich aus. Wenn jemand Privilegien bei euch genießen sollte, dann ja wohl ich. Und er nimmt sich als eigene Person hier als Beispiel für den Umgang mit seiner Freiheit. Und Paulus geht jetzt nicht direkt in die Lösung rein, sondern er fängt an, seine Rechte aufzuzählen. Das macht er 12 Verse lang, die Verse 3 bis 14. Und ich lese uns die vor. Oh, das soll doch nicht alles da sein. Das fehlt die Animation, ist nicht so wichtig. Ab Vers 3. Meine Verteidigung vor denen, die mich zur Untersuchung ziehen, ist diese. Habe ich etwa kein Recht zu essen und zu trinken? Haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder haben allein ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Oder wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Rede ich dies etwa nach Menschenweise oder sagt das nicht auch das Gesetz? Denn in dem Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus um unsertwillen? Denn es ist um unsertwillen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügt und der Dreschende dreschen soll auf Hoffnung am Ertrag teilzuhaben. Wenn wir auch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir euch das Irdische ernten, von euch das Irdische ernten? Wenn andere an dem Recht über euch Anteil haben, nicht erst recht wir? Wir haben aber von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, aus dem Tempel essen, dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil am Altar haben? So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Das war der längste Abschnitt. Ihr habt es geschafft. Paulus zählt hier drei Rechte auf. Man könnte auch sagen, es sind nur zwei. Ist auch okay, können wir uns drüber streiten, wenn es wollt. Paulus Rechte sind auf der... Das erste ist, Vers 4, das Recht, alles zu essen. Vers 5, das Recht auf Heirat, eine Frau mitzunehmen, also vorher zu heiraten. Und drittens, das Recht auf Versorgung, beziehungsweise das Recht, nicht arbeiten zu müssen, parallel zu seinem Dienst. Und Paulus schreibt diesen langen Text, dieses halbe Kapitel, wo ihr alle schon ein bisschen weggenickt seid, als ich das vorgelesen habe, nur über seine Rechte. Der nimmt sich das halbe Kapitel Zeit, um das auszuführen. Und er hätte locker noch mehr schreiben können. Weil er jetzt ein einzelnes Recht herausgreift, nämlich das Recht auf Versorgung, und uns dafür verschiedene Begründungen liefert. Warum habe ich als Paulus, als Apostel und so weiter, das Recht auf Versorgung? Und er schreibt nicht nur ein Argument, sondern gleich sechs Argumente. Also Paulus holt hier die komplette Kanone raus. Begründung Nummer eins. Allen anderen in einem vergleichbaren Dienst und Stellung haben dasselbe Privileg. Alle anderen. Das Argument bezieht sich eigentlich, wenn ihr genau im Text guckt, auf das Heiraten. Aber der Vers 6 startet mit dem Oder. Also kann man es auch auf das Nachfolgende beziehen. Also zählen wir es hier mal dazu. Alle anderen. Eltern fühlen sich jetzt vielleicht an manche Diskussion von heute erinnert. Mama, warum muss ich schon ins Bett? Die anderen dürfen auch noch spielen. Die anderen müssen auch noch irgendwas. Die anderen müssen auch nicht Zähne putzen und dürfen immer mehr Gummibärchen essen. Oder, was Paulus hier aufmacht, ist der erste mir bekannte Fall von Diskriminierung im Arbeitsumfeld. Es gibt hier einen eklatanten Gehaltsunterschied zwischen den Aposteln, zwischen denen, die in einer ähnlichen Stellung sind. Die einen werden versorgt und Paulus nicht. Das wäre auf jeden Fall erstmal eine Klage wert. Aber obwohl es das damals natürlich noch nicht gab, leitet Paulus daraus sein Recht ab, ebenfalls bezahlt zu werden. Weil die anderen bezahlt werden, hätte ich doch als Apostel genau das gleiche Recht. Begründung Nummer zwei. Paulus fährt fort und stellt drei rhetorische Fragen, die alle mit dem Wort niemand beantwortet werden können. Wer tut Kriegsdienst auf eigene Kosten? Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Er macht also deutlich, es ist völlig normal, eine gesellschaftliche Norm, dass der, der einen Dienst tut, davon sich ernähren soll, davon sich versorgen lassen soll. Und genauso wie es Unrecht wäre, dem Hirten die Milch wegzunehmen, so wäre es Unrecht, dem Paulus die Bezahlung vorzuenthalten. Also die gesellschaftliche Norm. Jetzt hört man vielleicht zum Hinterkopf die Korinther sagen, ja, Paulus, in der Gesellschaft, du hast die ganzen ersten Kapitel darauf verwendet, um uns zu zeigen, dass eine gesellschaftliche Norm ja nicht zwangsläufig für die Gemeinde gilt. Und deswegen bringt Paulus jetzt das nächste Begründung. Es ist richtig, gesellschaftliche Normen müssen nicht für die Gemeinde gelten, aber auch das Gesetz des Mose lehrt das. Und er zitiert hier 5. Mose 25, Vers 4. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Steht schon im alttestamentlichen Gesetz. Und Paulus überträgt es hier auf den geistlichen Dienst. Wer in der geistlichen Landwirtschaft arbeitet, also pflügt oder sät oder Unkraut zupft, gießt, erntet oder drischt, wer also in dieser geistlichen Landwirtschaft arbeitet, hat Anteil an der Ernte. Wer also geistlich arbeitet, soll auch irdisch versorgt werden von denen, an denen er arbeitet. Weil das eben schon so im Gesetz steht. Und Paulus ist noch nicht fertig, der hat noch 3 Argumente auf Lager. Begründung Nummer 4, das ist ein kurzer Nebensatz. Die gelebte Praxis bei den Korinthern. Er sagt, ihr macht es doch schon auch bei anderen. Ihr versorgt doch bereits andere. Das ist zwar nur ein kurzer Nebensatz in Vers 12, aber dieses Prinzip, dass geistliche Arbeiter versorgt werden, kannten die Korinther schon. Und er weist sie nochmal darauf hin und erwähnt es hier nebenbei. Wir überspringen kurz den restlichen Vers 12, darauf kommen wir nachher nochmal zurück, und nehmen uns noch die letzten beiden Begründungen vor. Begründung Nummer 5, das Vorbild des alttestamentlichen Priesterdienstes, was Paulus hier noch aufruft. Hier muss Paulus gar nicht mehr viel auslegen, so mit Landwirtschaft oder so, sondern er sagt, hey, wenn ihr im Alten Testament guckt, da war es völlig normal, die Priester sorgen für das Volk geistlich, indem sie Opferdienste bringen, indem sie Reinigungsvorschriften beachten, indem sie eine gewisse medizinische Gesundheitsvorsorge am Volk leisten und dafür wurden sie versorgt. Es war völlig normal, dass ein gewisser Anteil der Opfer zum Beispiel dem Priester für seinen Lebensunterhalt zur Verfügung gestellt wurde. Also so wie die Priester im Alten Testament für ihren geistlichen Dienst versorgt werden, wurden so auch der Paulus. Und jetzt noch ein 6. Argument. Er kommt zum Höhepunkt seiner Ausführung, denn er hat sich das beste Argument bis zum Schluss aufgehoben. Und das ist der geistliche Dienst soll davon leben können, weil Jesus es angeordnet hat. Und das ist ja definitiv das beste Argument. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert, sagt Jesus zum Beispiel Matthäus 10, 10. Und das ist relativ kurz, einfach und bündig. Okay, bam. Paulus hat ein Brett geliefert. 6 Argumente, warum der geistlich Dienende versorgt werden soll. Und 6 Argumente, warum der Paulus das auch von den Korinthern zu Recht einfordern kann. Und egal, wer vorher da irgendwie dagegen noch argumentiert hat, das sollte ihm jetzt sehr schwer fallen, gerade bei dem letzten Argument, wird es doch sehr, sehr dünn. Und auch ich in meinem brüdergemeindlichen, aufgewachsenen Denken und Kontext bin da manchmal herausgefordert, da noch manches nochmal drüber nachzudenken. Warum hat Paulus das jetzt gemacht? Wir springen nochmal zurück in den Vers 12. Denn Paulus will in diesem Kapitel nicht über Gemeindefinanzen reden oder über vollzeitlichen Dienst. Obwohl er darüber sehr viel sagt nebenbei, sondern er möchte darüber reden, wie ist der Umgang mit meinen Rechten, mit den Privilegien, die mir zustehen als Christ, vor allem gegenüber den Schwachen. Deswegen springen wir nochmal in den Vers 12 zurück. Ich habe mir euch nochmal von angeworfen. Wir haben aber von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. Komisch, oder? Paulus nimmt sich ein halbes Kapitel, und es hat echt viel Zeit gedauert, das vorzulesen, habt ihr gemerkt, nur dafür Zeit, um zu beweisen, ich habe das volle Recht, von euch versorgt zu werden. Und dann haut er so einen Satz rein und sagt, wir haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht. Ein halbes Kapitel, nur Argumente ballern, 6 total überzeugende Argumente, wo ihr jetzt sagen könnt, ich schicke euch mal eine Spendenempfehlung zu oder eine Rechnung. Nee. Obwohl er jedes Recht hätte, dem er es völlig ausgeführt hat, sagt Paulus, und jetzt zeige ich euch, warum ich darauf verzichte. Und für Paulus ist das nicht irgendwie eine einzelne Entscheidung in einer besonderen Situation, sondern es spiegelt seine ganze Lebenseinstellung wider. Darauf kommen wir gleich noch, aber vorher wollen wir uns dem widmen, warum macht Paulus das denn? Warum schreibt Paulus dieses ganze Kapitel, tut ein halbes Kapitel Rechte aufzählen, um jetzt davon zurückzutreten? Wir lesen mal weiter die Verse 15 bis 18. Ich aber habe von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht. Hatten wir gerade schon? Ich habe dies jedoch nicht geschrieben, damit es so mit mir geschieht. Denn es wäre mir besser zu sterben als... Punkt, Punkt, Punkt. Meinen Ruhm soll mir niemand zunichte machen. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte. Wenn ich dies nämlich freiwillig tue, so habe ich Lohn zu erwarten. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich nur mit einer Verwaltung betraut. Was ist nun mein Lohn? Dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium kostenfrei mache, sodass ich von meinem Recht am Evangelium keinen Gebrauch mache. Hier geht's durch. In Vers 15 macht Paulus erstmal eine wichtige Sache klar. Ich schreibe das alles nicht, damit ihr mir jetzt was überweist, damit ihr jetzt eine Sammlung macht und jemanden losschickt, der mir das Geld vorbeibringt. Ich will von euch kein Geld. Das ist nicht mein Anliegen mit diesem Abschnitt meines Briefes. Ich will nichts von euch. Ganz im Gegenteil. Es ist meine Bestimmung und meine Ehre, dass ich meinen Dienst bei euch nicht auf eure Kosten gemacht habe, sondern auf meine Rechte verzichte. Wir wollen jetzt die Verse mal aufschlüsseln und wir nehmen den Vers 12 mal mit dazu, weil das als Grund mit aufgeführt ist. Paulus startet mit, ich verzichte auf die Bezahlung, um für das Evangelium kein Hindernis in den Weg zu legen. Vers 12, ihr erinnert euch. Warum denn das? An anderer Stelle hat er doch Geld genommen. Von den Philippern hat er Geld genommen. Er hat sogar von den Philippern Geld genommen, als er nicht mal bei ihnen war. Also die haben ihn noch über seinen Dienst bei ihnen hinaus versorgt. Warum macht Paulus das denn hier nicht? Und ich möchte einen Erkläransatz liefern. Im antiken Rom gab es einen gewissen oder einen bestimmten gesellschaftlichen Wert. Ich probiere jetzt das auf Latein, wenn ich es falsch ausspreche, bitte vergebt mir. Der hieß Dout des. Ich gebe, damit du gibst. Ja, also es war fest in der Gesellschaft integriert. Und es war selbstverständlich, was das bedeutet, dass wenn ich jemanden eine Leistung gebe, finanziell oder eine Hilfsleistung oder für ihn einstehe, dass er mir durch die gesellschaftliche Norm gezwungen ist, etwas zurückzugeben. Ja, also es war immer notwendig, eine Gegenleistung zu erbringen. Und das war so selbstverständlich und hat deswegen zu einem engen Geflecht von Abhängigkeiten in der römischen Gesellschaft geführt. Das Patronatssystem zum Beispiel entsteht aus diesem Wert, wem das was sagt, dann ist es vielleicht hilfreich zu verstehen. Und das war sogar so fundamental wichtig, dieser Wert, dass Seneca, das war ein Philosoph und Staatsmann in dem antiken Rom, in einer seiner Schriften sagt, dass Undank schlimmer ist als Mord. Also dieses gesellschaftliche System, diese Abhängigkeit war so wichtig und fundamental für Staat und Gesellschaft, für das ganze Funktionieren des Reiches, dass Mord weniger schlimm ist als Undank, als nicht auf eine gute Tat etwas zu erbringen. Und wenn wir uns jetzt in die Situation reinversetzen, Paulus hätte von den Korinthern Geld genommen, dann ist eindeutig, das hätte das Evangelium behindert. Verhindert, vielleicht sogar. Denn wenn Paulus hier Geld nehmen würde, dann würden die Menschen ihm ja irgendwie unterstellen, okay, der bekommt Geld, dann hat er eine Abhängigkeit. Und in gewisser Weise hätten das vielleicht auch manche Geldgeber von ihm erwartet. Ja, wir lesen, die Gemeinde hat da Leute unterstützt, Paulus lehnt es ab. Vielleicht war das, hat Paulus das bemerkt, als er da war. Hey, die Leute, die er bezahlt, von denen erwartet ihr auch, dass die bestimmte Sachen vielleicht dulden, die ich hier sauber anspreche im Korintherbrief. Oder zumindest gewisse Themen weglassen oder abmildern. Und hat Paulus gesagt, da mache ich nicht mit. Um seine volle Freiheit und den Ruf des Evangeliums zu bewahren, verzichtet Paulus bei den Korinthern also auf seine Bezahlung. Um seine volle Freiheit und den Ruf des Evangeliums zu bewahren, verzichtet Paulus auf seine Bezahlung. Außerdem könnten ihm die Menschen unterstellen, dass er das Evangelium aus eigensüchtigen, selbstsüchtigen Motiven predigt. Der macht es ja nur für Geld. Der schart Anhänger um sich, damit die ihn finanziell haushalten. Und schützt also mit diesem Verzicht auf Bezahlung auch seinen eigenen Ruf. Man könnte sagen, es ist eine sehr kluge und eine sehr strategische Entscheidung von Paulus. Und er hat es sehr genau auf sein Umfeld angepasst. Aber Paulus bleibt nicht bei der Frage, was ist klug? Was ist strategisch? Wie kann ich hier die gesellschaftlichen Normen so möglichst umgehen, dass ich jetzt hier nicht irgendwie in eine Abhängigkeit gerate? Sondern Paulus öffnet mit den weiteren Versen sein Herz und lässt die Korinther reinschauen in seine innerste Motivation. Denn jetzt fängt Paulus an, nicht mehr von einer Strategie oder von strategischen Sachen zu sprechen, sondern von seiner Berufung. Und ich finde das so cool. Wenn Paulus in seinen Briefen neben seinen total logischen und manchmal sehr langen und verschachtelten Argumentation so sein Herz aufmacht. Ich finde, es sind die schönsten Stellen in den Paulusbriefen, wo man sieht, wie dieser Mann, den wir alle irgendwo da oben ansiedeln, der total krass ist, der Gemeinden gegründet hat, noch und nöcher und Missionar in einer Wirksamkeit war, wo man sagt, wow, der Hammer. Wenn der zeigt, was in seinem Herzen ist und wie er über seinen Herrn und über sich denkt. Und Paulus öffnet uns hier so einen Blick. Er sagt, Gott hat mich dazu berufen. Gott hat ihn zu einem Missionar für die Heiden berufen, also für den nicht-jüdischen Teil der Welt. Und diese Berufung, Paulus schildert es sogar als einen Zwang, als einen positiven Zwang, ist so stark, dass sie für ihn völlig unabhängig von Bezahlung ist. Paulus war klar, dass er der Heidenapostel ist. Das war seine Berufung. Und es war nicht nur seine Berufung, sondern es war die Bestimmung. Es war der Grund, warum Paulus überhaupt sich auf die Straße gemacht hat, warum er unterwegs war. Warum er so viele Menschen, obwohl es echt schlecht zwischendurch aussah und er viele Verfolgungen erleiden musste, trotzdem aufgestanden ist, nach seiner Steinigung wieder in die Stadt gegangen ist. Und nicht gesagt hat, Leute, es reicht, Krankenversicherung ist noch nicht erfunden. Paulus ist aufgestanden, hat weitergemacht, weil seine Bestimmung völlig klar war. Und für ihn ist es nicht nur ein Hobby gewesen, er hat vollen Einsatz gezeigt. Ich stelle mir das so vor, das Letzte, was Paulus abends vor dem Schlafengehen gedacht hat, war, wie er die Heiden irgendwie erreichen kann mit dem Evangelium. Und er ist früher als erstes mit diesem Gedanken wieder aufgewacht. Was kann ich heute tun, um dieser Stadt, um dem umliegenden Leuten irgendwie das Evangelium klarzumachen? Gibt es irgendwelche guten Bilder oder Vergleiche oder mit wem soll ich heute reden? Er sagt in Vers 16 sogar, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Der hat so einen starken inneren Drang gehabt. Es war ihm völlig klar, dass das sein Ding ist, dass er dafür lebt, dass es die Grundlage seines Lebens war, dass ihm Bezahlung völlig zweitrangig war. Dass er gesagt hat, ich predige das Evangelium sowieso, ob er mir was gibt oder nicht, ob ich dafür mit meinen Händen arbeiten muss oder nicht. Ich predige das sowieso. Und wenn ich nachts arbeiten muss, damit ich tagsüber den Heiden das Evangelium predigen kann, dann mache ich das. Es ist mir völlig egal, ob ihr mir dafür etwas gebt. Und nicht nur das, sondern für ihn hat der Verzicht auf seine Bezahlung sogar noch was Positives. Ja, und die Sätze klingen ein bisschen verschachtelt. Ich möchte uns probieren zu erklären. Paulus sagt, wenn durch meinen Verzicht auf Bezahlung das Evangelium noch effektiver gepredigt werden kann, dann ist genau das meine Freude und mein Lohn. Dann ist genau das mein Lohn, dass das Evangelium noch effektiver ist. Und ihr merkt so ein bisschen, wie das Herz von Paulus brennt. Wie es einfach nur das Evangelium und die Heiden in seinem Herzen gibt und er voll vorangeht. Es ist so ein bisschen, wie wenn du so ein richtiges Herzensprojekt hast. Und dann bist du bei einer Veranstaltung dort und da gibt es einen Unkostenbeitrag. Ja, der ist 10 Euro. Und wie du dich darüber freust, wenn du 50 einlegen kannst, dann ist dir das nicht zu viel oder ja, muss ich jetzt halt machen oder irgendwas, sondern du freust dich darüber. Es ist dir eine Freude, mehr zu geben als verlangt, mehr zu geben als notwendig. Und das ist vielleicht so ein Vergleich, was Paulus hier meint.
Das war's für heute. Die Sommerbibelschule findet nächstes Jahr vom 8. bis 14. August in Volkenroda statt. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.